Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten. Es gibt immer wieder Gäste im Horgarten, deren Geschichten hallen lange nach und sind immer wieder erfrischend. Einer dieser Gäste ist Christian Ruf. Er ist ein guter Freund von mir und vom Horgarten und pünktlich zum Wiedererscheinen dieser Folge beginnt die Festwoche vom Volkstrachtenverein Garmisch, das große Highlight vom Volkstrachtenverein. Und von diesem Verein war Christian viele Jahre lang Vorstand und wer ist also passender für ein Wiederhören als Christian Ruf? Auf geht's, freu dich auf eine lustige und interessante Folge. Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Christian Ruf. Es ist unglaublich, wie ein Mensch all seine Interessen, Hobbys und Ehrenämter unter einen, in seinem Falle sind es mehrere, Hüte packen kann. Er ist Vorstand vom Volkstrachtenverein Garmisch, ist Schauspieler und ist an allen historischen Geschehnissen rund um Garmisch-Partenkirchen interessiert. Wenn ihr wissen wollt, warum ein Mensch mehrere Lederhosen benötigt, wie aufwendig es ist, Hosenträger zu sticken, wenn ihr wissen wollt, was es mit Hausnamen auf sich hat und die ein oder andere witzige Anekdote hören wollt, dann hört einfach rein. So, jetzt habe ich genug geredet. Euch viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, kind's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten ist ein Phänomen. Ich kenne keinen Menschen, der so viel über die Ortsgeschichte inklusive der Geschichte ihrer Häuser und der Bewohner kennt. Niemanden, der so viel Wissen zu Tracht, zu Tradition hat und die Eigenschaft, das auf eine sehr humoristische und spannende Art wiederzugeben. Er ist Volksschauspieler, er ist Landsknecht. Alles in allem ist er ein lebensfroher und toller Mensch. Herzlich willkommen im Horgarten, Christian Ruf.
Grüß dich, David. Jetzt hast du mich aber wieder, wie man in Bayern sagt, in Garmisch sagt, über einen schönen Kini gelobt. So ganz stimmt das nicht.
Mein Ziel war ja nicht, dich zu loben, sondern ich habe mir, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, ja nicht nur, also hauptsächlich erstmal beruflich und dann auch privat sind wir befreundet. Ich habe einfach das, was mir so an Schlagwörtern beziehungsweise an Eigenschaften von dir in Erinnerung kam, einfach aufgezählt. Und wenn das über einen schönen Kini ist, dann kannst du ja dankbar sein.
Ja, vor allem das, was die Häuser betrifft. Ja, man hat halt einige Anekdoten an der Hand, was jetzt gerade die nähere Geschichte betrifft oder so, aber es gibt da schon Profis in der Forschung von den alten Häusern, Garmisch und Partenkirchen. Ihr wisst es selber, unser Josef Ostler oder alle möglichen Leute, gibt es ja die Publikationen. Und da habe ich halt einmal ein bisschen nachgelesen oder man hat mir mal irgendwas gehört. Und ja, gut, Trachtenwissen, da hat sich auch einiges angesammelt, außer an dem Interesse von mir und alles. Ja, David, du weißt das ja.
Ja, das weiß ich bloß. Also du kannst dir ja zum Beispiel eine Bedienungsanleitung von einem Auto durchlesen, dann hast du es durchgelesen, bloß verstanden oder was du zu machen hast, das ist relativ humorbefreit. Und wenn du jemanden hast, der das Wissen hat, beziehungsweise sich dafür interessiert und es dann auf eine Art und Weise übersetzt, dass ich zum Beispiel das sehr gerne zuhöre und das auch verstehe, beziehungsweise dann das miteinander verknüpfe, das ist ja was Schönes.
Ja, klar. Na gut, wenn man sich für was interessiert, dann brennt man meistens dafür. Und die Sachen, die du jetzt so ein bisschen genannt hast, da brenne ich halt für manche Sachen. Das Interesse ist da schon da.
Welches Interesse war dann zuerst da? Das, also, was ich ja vergessen habe noch, du bist ja noch amtierender Vorstand des Volkstrachtenvereins Garmisch. Also war da zuerst das Interesse.
Den momentanen Umständen geschuldet.
Ja. War das zuerst das Interesse für die Tradition und damit auch Tracht und so da oder war erst dieses Interesse für die Hausgeschichte oder?
Nein, so? Es ist eigentlich so, durch die Familie und durch das Umfeld bin ich ja seit Kindheit eigentlich schon in die ganzen Vereine, beziehungsweise man soll es ja nicht an die Vereine festmachen, sondern an der Tätigkeit oder an dem Interesse. Also seit Kindheit schon beim Volkstrachtenverein Garmisch, Plattler pur, dann bei den Plattler und dann relativ früh schon gefragt worden, ob ich mich mal um die Jugendgruppen kümmern möchte. Das habe ich dann 3 Jahre gemacht und bin dann auch schon in ein paar andere Sachen schon ein bisschen reingewachsen mit Kreisjugendring oder allgemein Jugendpflege. Und dann später halt dann Pressewart mal kurz gewesen und dann 15 Jahre Schriftführer. Also mich eigentlich immer interessiert für das Ganze, weil viele sagen, ja, der Ruf, den kennt man ja bloß aus der Zeitung. Da bin ich dann irgendwie ein bisschen, sage ich, ja, leider, bis man da so ein Zeitungsbrudel zusammenbringt, gehört ja viel Arbeit dazu. Ja. Aber ich war halt immer der, ich habe nicht bloß irgendwo dabei sein müssen, und ich wollte halt mitgestalten. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte halt mit da, wenn man bei uns sagt, und habe halt auch Interesse gehabt und das dann später ein bisschen das organisieren und habe da ein paar gute Lehrmeister oder Vorbilder gehabt. Und ja, und es hat dann irgendwann einmal zu dem geführt, dass ich vor 10 Jahren eben dann doch zum Vorstand gewählt worden bin, wobei ich, wenn mir manche sagen, das stimmt nicht, aber ich habe es eigentlich gar nicht mehr vorgehabt. Aber, und dann habe ich mir gedacht, ja, so das Bindeglied zwischen Alt und Jung bilden, das war mir dann also ein bisschen eine Aufgabe und ich glaube und ich wünsche mir, dass ich das einigermaßen geschafft habe. Ein bisschen mit dem Hintergrund, dass Sachen, Bräuche oder wenn man sowas den Jahresablauf gestaltet, was ein Trachtler und sowas und den Kulturleit vom Ort betrifft, eben so macht, wie man es uns vorstellt und wie es althergebracht gut ist.
Also du hast gerade gesagt, du hast angefangen als Blattlabor. In welchem Alter fängst du da an? Mit 5, 6 Jahren?
Oder also normalerweise die Jugendgruppen, so wie es jetzt auch gang und gäbe ist, fangen eigentlich so mit dem Schuleintrittsalter an, so 5, 6 Jahre. Ich war ein bisschen später dran, aber ich war so in der ersten, zweiten Klasse war ich dabei, ja. Wir waren ja damals ein Haufen Kinder. Wir waren zwischen 70 und 90 Kinder waren wir, oder wenn es gelangt.
Aus dem Ortsteil Garmisch.
Aus dem Ortsteil Garmisch, ja.
Ist ja auch ein Phänomen von Garmisch-Partenkirchen, dass wir viele, viele Vereine und Institutionen doppelt haben. Also wir haben den Volkstrachtenverein Garmisch und den Volkstrachtenverein Partenkirchen.
Ja klar, also das sind ja fast alle Vereine, gibt's doppelt natürlich aus der Historie, dass das zwei eigenständige Orte waren, beziehungsweise mit dem Beinamen Markt, Partenkirchen, Markt, Garmisch, bewusst so jetzt auch gewählt. Und weil eben diese zwei Straßen, Hauptstraßen, eben die heutige B2 und die heutige B23, einmal die eine Richtung Brenner, das andere Richtung Reschen und das waren eben immer schon Haupt- und Handelsstraßen und da hat sie einfach auch immer Handel und Wandel und das war einfach auch vor die Pässe und da hat in den Orten ist immer wieder mehr passiert jetzt vielleicht wie woanders. Und die Vereine bei uns haben sie einfach noch im Königreich Bayern oder beziehungsweise vorher gegründet und da hat es einfach die zwei Ortsteile gegeben und das Vereinswesen eben doppelt. Man hat also aus der Tradition und auch ja, als gute Geschichte für jeden Ort das weiter so gemacht. Gibt ja bloß ein paar Vereine, die ortsübergreifend sind.
Das war jetzt, habt ihr gerade gemerkt, das war schon ein erster so Ausflug vom Christian in diese Historie beziehungsweise in dieses große weite Feld dessen, womit er sich ja so sein Leben lang schon beschäftigt. Und wenn du sagst, also bist mit dem Schuleintrittsalter in zu den Plattler oder in die Plattlergruppen eingestiegen, dann begleitet dich das Ganze jetzt schon fast 5 Jahrzehnte.
Ja, so ist es genau. Ja, ist ein Geheimnis, dass nur 2 Jahre bis zum 60er sind und wenn man da so 5, so in der, wie gesagt, genau. Also das waren die 70er Jahre, gell? Und da waren wir dann schon unterwegs mit Platteln und ja. Das und bei also 79 habe ich dann bei den Großen angefangen, wenn man bei uns sagt, bei den Schurchplattler, war ich knappe 11 Jahre dabei, weil man ja in Garmisch und bei uns da in der Gegend ist es ja so mehr oder weniger, dass man, wenn man heiratet, aufhört. Und zum Platteln, also in der Gruppen, man tut schon einmal Dirmi mit, beim Heidau oder sowas, am Bierzeit oder wenn was ist, aber eigentlich, wenn man verheiratet ist, plattelt man immer ins Garmisch, bei der Kurch, Kroner, das ist so bei uns da in der Gegend so der Brauch.
Ja, dann ist es, also jetzt fällt mir gerade ein, also das irgendwann hast du das Blatteln aufgehört, aber da das Tanzen nicht ganz sein lassen kannst.
Ja.
Seit beim historischen Tanz aktiv.
Ja, ja, ich weiß schon.
Was hat es damit auf sich?
Wo du denn ausmächst?
Ja. Gar nicht, gar nirgendwo hin.
Es gibt ja bestimmte Leute, die, also der David hat jetzt, muss ich das übersetzen, angesprochen auf meine Mitwirkung beim alten Tanz, sagt man in Garmisch.
Also die historische,
der historische Tanz, genau. Alte Tanz. Also eben die Geschichte, und das läuft ja ein bisschen langsamer ab. Das sagt man, das schuldet dem Alter oder der Körperfülle oder sonst was. Aber es ist halt eine ganz alte Sache, die bei uns im Volkstrachtenverein Garmisch eine ganz hohe Position hat. Also von außen wirkt es wie eine Tanzgruppe von älteren Herren und Damen, aber damals, wie der Volkstrachtenverein Garmisch 1896 gegründet worden ist, war es eben auch nicht gut bestellt, eben um diesen überlieferten alten Tanz aus der, ja, sagen wir mal 1830er, 1850er Jahre. Da hat man den höfischen Tanz, sage ich jetzt einmal, ein bisschen imitiert, also dieses ganze Menuettartige. Und da hat es nur noch ein paar gegeben, die das gemacht haben. Und der Volkstrachtenverein hat sich das an die Anfangsjahre als große Aufgabe gemacht und ist sogar verewigt, wenn das jemand mehr aufpasst, bei einem Trachtenfest oder wenn der Volkstrachtenverein marschiert, ist eben auch dieses historische Paar, wo damals war, auf der Fahne verewigt. Wir haben mittlerweile drei Fahnen, eine ist recht ramponiert, dann haben wir eine neue gekriegt in die 70er Jahre. Die ist ein Schmuckstück, das haben wir einmal restaurieren lassen. Und jetzt haben wir einfach nur eine dritte Fahne, die jetzt so, sag jetzt mal, Gebrauchsfahne ist. Und überall ist das Paar mit der historischen Tracht, die eben diesen historischen alten Tanz da gemacht haben.
Ja, weil du gerade sagst, das ist was Besonderes. Gibt es das bei anderen Volkstrachtenvereinen auch? Oder seid ihr der Einzige?
Also, es ist speziell da im Werdenfelser Land, wo es diesen Tanz gibt. In Garmisch und auch in Partenkirchen. Den Tanz haben sie dann auch die Granerer ein bisschen später erzeugen lassen, von den Bader Kurcher. Da gibt's ein bisschen ortsunterschiedliche Sache. Wird auch gepflegt in Mittenwald. Und dann ist schon wieder gar. Also die alte Tracht, wie man das so nennt, oder die historische Tracht, die wird in mehrere Orte getragen. Oberammergau, Unterammergau hat eine ganz neue Gruppe. Ganz nett, die haben das früher schon mal gehabt, da hat es dann auch bloß noch ein paar gegeben, dann hat es eben keiner mehr gepflegt. Dann Murnau ist gut und beieinander, die historische Tracht, die haben ja auch die König-Ludwig-Fahne führen die mit da. Na, die Bad Kohlgröber haben auch eine historische Tracht, eigentlich so da herin. Und die tanzen auch, aber den speziell den Tanz, den wir machen, Garmisch, Grana und Bad Kurch. Und Mitterwald nicht vergessen.
Ja, dass es noch Ärger Wald. Gibt aus dem Isartal.
Ja, man muss, wenn man keinen Zettel hat. Oder,
ja. Ja, ich glaube, für sowas brauchst du keinen Zettel nicht. Das.
Man möchte bloß nichts vergessen.
Ja, und daher, also das im Prinzip fängt das ja an bei als Blattlabor, jetzt auch thematisch im Grunde durch diesen ganzen Lebenszyklus, den du im Volkstrachtenverein oder den du da mit verbringst, beziehungsweise ja, wo du dich mit beschäftigst. Und war das so ein Grund, wo du automatisch oder wo du dann immer mehr in dieses Thema so, sage ich mal, reingesogen wurdest? Also wir haben uns ja schon oftmals drüber unterhalten und du hast ja Bücher, die sind 5, 6, 7, 8 Zentimeter dick, wo es um ja die Tracht in ganz Deutschland und im Alpenraum und sowas geht. Das ist so dann deine Feierabendlektüre, wie kann ich mir das vorstellen?
Sowohl als auch, also nicht bloß. Ich muss sagen, ich bin immer schon seit der Jugend so ein bisschen, wenn irgendwas ist, hat mich interessiert, wo kommt's her oder wo geht's hin. Und dann hat man auch oft einmal in alten Truhen daheim oder hat man irgendwelche Dinge gefunden und auch mit den Eltern unterhalten. Und mein Papa ist ja sein ganzes Leben auch schon beim Trachtenverein. Meine Mama tragt sie ihr Leben lang schon Tracht und ihre Familie waren, die Vorfahren waren auch beim Bauerntheater und alles. Und da waren wir auch immer schon in der Familie schon so ein bisschen, was heißt kritisch, aber man wollte, wenn man in Garmisch sagt, sauber daherkommen. Und dann habe ich mich halt auch mit manchen Sachen auch hinterfragt, warum er jetzt das Gewander so hat oder wie das gegangen ist. Und dann hat man aus den schlechten Zeiten gehört, wo nichts da war, so wie mein Papa immer verzeiht, wie er von einer guten Bekannten ein seidenes Halstücherl geschenkt gekriegt hat, weil sie auf eine Hochzeit müssen haben, er und sein Schwager. Und dann hat es geheißen, Mensch, jetzt haben wir gar kein Tücherl. Heute geht man halt zum bekannten Trachtengeschäft, kauft sich sowas, die Mehreren haben das Geld auf der Seite. Ja, ich schenke euch das Tücherl, hat sie gesagt, das war bloß eins. Ja, aber dass der Hans auch eins hat, hat es in der Mitte auseinandergeschnitten, übers Eck. Dann hat ja jeder halberts gehabt. Es war in der Wurst, heute hat es die nicht aus dem Haus dran, aber jeder hat wenigstens ein Stück Trachtenteil gehabt, sauber beieinander, das Tücherl, wenn man bei uns sagt, also das Krawattentuch, von dem rede ich jetzt, vom Mann, und gehabt und hat eben fortgekommen. Und solche Sachen haben mit mir auch inspiriert, wo ich mir oft denke, wie man oft manche Leute mit dem Althergebrachten ein bisschen lässig umgeht, weil heute kann man sich alles leisten und so. Und ein bisschen schön ist auch, dass in der letzten Zeit so die jungen Leute zwar ihr Tracht beim Verein tragen, so wie man sich vorstellt, manche nennen es Uniform, aber man muss ja irgendwo mal ein bisschen eine Linie haben, aber so was Gott sei Dank die Freizeit betrifft oder die andere Zeit, wo man nicht mit dem Verein unterwegs ist, ist das Ganze alles ein bisschen offener geworden. Da sagt man, Mensch, da hat man wieder so ein Joppen entdeckt oder einen Stoff an anderen und nicht alles so ein bisschen einheitlich. Und da lebt das Ganze und das freut mich eigentlich recht.
War das zu deiner Zeit, also vor 10 Jahren, als du den Posten oder die Position des Vorstandes eingenommen hast, den du ja gar nicht wolltest?
War das? Ja, wolltest du. Naja, das ist jetzt vielleicht falsch interpretiert. Nein. Es ist ein bisschen auf mich so zugelaufen, aber ich habe es nicht, wie viele Leute behaupten, betrieben, dass ich es wert, aber bin auch gefragt worden bei uns. Macht man was, wenn man gefragt wird? Das bin ich geworden.
War das damals noch anders? Also so, dass es noch eine klare Trennung gab zwischen der, wenn ihr jetzt, also gerade die Jünger, wenn sie beim also zur Festwoche oder so sind, da haben sie die das ist Dirndl und das Gwand Ozung und in der Freizeit
nicht. Das war schon ein bisschen in die Richtung. Ich sag, das war eher vielleicht so vor 30 oder war das alles ein bisschen so in einem ziemlich festgelegten Rahmen. Aber heute, wie gesagt, heute lässt sich der Ort, es gibt wieder Hutmacher, es gibt wieder Herrenschneider, es gibt im Trachtengeschäft, das Name jeder kennt, ist man auch zu verschiedenen Dingen wieder, man hat eine Manufaktur, da kann man sich was anschaffen, was ein bisschen anders ist. Früher hat es halt ein bisschen auch vom Angebot, wie es die Schneider nicht mehr gegeben hat oder wo man es nicht mehr gehabt hat, hat es halt einfach, was weiß ich, 3 verschiedene Joppen gegeben und so. Und da war das also ein bisschen eingefahren gewesen, sage ich jetzt mal. Jetzt ist, also ich rede jetzt nicht von der Vereinstracht, die ist ziemlich gleich, wobei sich die auch bewegt hat. Ich habe ja da schon mal so Vortrag gehalten und sowas, so jede Generation bringt ein bisschen was anders rein. Aber es hat sich schon ein bisschen bewegt alles. Und das Schöne ist das, vielleicht ist es durch das beliebter und moderater, dass man sagt, Mensch, ja, und da gibt's ja Orte im Werdenfels, da sagt man irgendwie, wenn 4 beieinander sind, haben es 5 verschiedene hier drauf. aber das ist die Individualität und die Persönlichkeit kommt da raus und das ist eigentlich die Schöne, weil, ich sag jetzt einmal, du sitzt jetzt da auch mit einem Cap auf, also so ein Base Cap und da tut
das er. Das ist ein Bavarian Cap.
Ja, genau, mit einem Edelweiß drum. Drauf, ja. Und da mag er auch jeder ein bisschen Individualität nicht bringen oder auf Zöpfe kann man einen Namen aufsticken oder so und so ist halt in der Tracht auch, man möchte jeder ein bisschen Individualität nicht bringen und das kann man bloß selber machen, solange man da eigentlich ein bisschen in der Tradition bleibt, ist es schön.
Also ich erinnere mich an das Gespräch mit dem Krasecker Franz von dem gleichnamigen Trachtenhaus. Und er hat mir ja auch erzählt gehabt, dass die Tracht ja auch gewissen modischen Entwicklungen unterlegen ist. Also in den 70er Jahren hatten die Hosen auch ein bisschen mehr Schlag gehabt oder waren der Bund etwas höher geschnitten. Und das ist ja alles, oder das unterliegt ja schon auch so gewissen Entwicklungen.
Ja, das stimmt wohl. Also es gibt so eine kleine, wie gesagt, du kennst mich ja, zu alles habe ich immer so eine blöde Geschichte dazu. Und
deswegen hockst du ja
in
da.
In die 80er hat mein Bruder geheiratet und da muss ich dazu sagen, mein Papa hat natürlich ein grünes Gewand gehabt und so weiter, ich noch nicht. Ich war, also das grüne Gewand, dass man das da schon so früh oder bei der Firmung schon gehabt hat, das war bei uns nicht, da hast du ein Lohngewand gezogen oder sowas, also wo man dann so alles gehabt hat. Und dann ist es halt gegangen, mein Bruder heiratet. Ja, jetzt brauchen wir ein grünes Gewand. Der Papa wollte ein neues, mein Bruder natürlich zum Heiraten. Und ich natürlich als Bruder auch. Ja, wir haben 3 Geschäfte gebraucht damals. Also hat er damals in Garmisch auch drei Trachtengeschäfte gegeben. Und dann gab es ja noch, wie du sagst, die Sachen, dass da Schlaghosen, dass mehr oder weniger nur ein Schlag drin war, weil das die Schnitte. Und Rundbund, sagt man, also wo ein Gürtel reingehört in die Hosen. Und dann hat man dann irgendwie noch hinten in die Hosen so Streifen reingenäht, aus Stoff, dass die Lederhosenträger, also die, wo man zur Lederhosen tragt, die waren ja dann bei der Hosen ein bisschen zu kurz, das waren so Verlängerungen. Also kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil ein paar Jahre später irgendwann ist dann das gekommen, dass man die sogenannten Spitzbundhosen, also die sind anders geschnitten, die kennt man von dem alten Schnitt von der Wismuth-Hosen oder so her. Heute ist es gang und gäbe, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man früher einen grünen Anzug gekauft hat und da waren Hosen dabei mit Gürtelschlaufen. Aber das hat sich dann auch der Nachfrage und auch natürlich der Spezialisierung von dem genannten Trachtenhaus Grasiger, wobei die auch, mit denen ich sehr gut verbunden bin und nett, und wir haben schon viel besprochen, dann auch anders geworden ist.
Wie viel Gewand hast du daheim?
Viel zu viel.
Ja, danke für diese
jetzt werden sie manche Hörer denken, ja, der braucht das so viel, dem wird er wieder alles zu klar. Wobei das Gott sei Dank in den letzten Jahren sich ein bisschen Gott sei Dank gelegt hat, dass ich mit meiner Kleidergröße nicht zufrieden bin, aber sie bleibt wenigstens etwas gleich. Ja, einiges. Also das ist wie bei vielen Hobbys, ich denke, wie hast du zu dir jetzt einmal gesagt, der Angler hat nicht nur eine Route.
Ja, das stimmt.
Oder der, was weiß ich. Aber sagen wir, ich habe schon diese Hauptsachen oft einmal doppelt oder mei. Du hast drei Lederhosen, kurze, drei Knierbundhosen, weil da hast du dann mal wieder doch, jetzt lass ich mal neue machen, weil muss man vielleicht auch Hörern sagen, die, wo wir anders zuhören. Werdenfelser Land oder gerade bei uns, da gehört es vielleicht auch zum guten Ton, bei den Festtagen oder Sonntagen, da hat man nicht so alte Lederhosen, wie sie vielleicht im Münchner Raum, Mensch, schaut die toll aus und die hat Patina und so weiter. Bei uns als Vorstand oder so hat man dann schon was Neues an. Das sollte man schon herzeigen, dass man da sich neu eingekleidet hat, neu gewandert hat. Und dann hast du eben ein Aldi, ein Mittelaldi und nein, zum verschiedenen Anlass.
Ja, und deine Frau?
Ja,
das, da bin ich ja, also ist ja damit auch mit dazu, ja. Kam ja nicht ganz aus. Und das haben wir ja bei unserer Vorbesprechung, habe ich das so gesehen, dass deine Frau ja dir wahrscheinlich deine 20. Hosentrager
schickt. Oh ja, ich weiß gar nicht, glaub, nein, das ist Hosentrager, wie gesagt, eines der individuellen Dinge beim Werdenfels. In Werdenfels, es gibt natürlich auch Orte, da ist das ortsmäßig ein bisschen oder vereinsmäßig ein bisschen steifer oder festgelegter, aber bei uns, da hat man schon gerne mal wieder einen neuen Hosentrager und ein neues Muster. Und es gibt ja die zwei verschiedenen Ausführungen. Da kann jetzt auch wieder miteinander Stramin gestickt und die durchgestickten, wenn man sagt, oder Stielstich. Also die Blumen mit die Filz oder Stoff und die anderen sind Gobelin. Ja, meine Frau macht ja gerne Handarbeiten. Du warst ja letztes Mal bei mir daheim. Da gibt es gerade wieder ein paar neue Hosentrager. Und sie hat mir da einen letzten Runden Geburtstag auch gemacht und so weiter. Ja, das sind jetzt Anlässe. Und dann sagt man, hat man halt wieder einen neuen Sonntagshosenträger oder, ja. Und das ist, da ist, kann ich bloß Danke sagen.
Also die, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, die Hosenträger, wir werden sicherlich bei, auf Instagram werdet ihr ein paar Bilder davon sehen, wie so ein Hosenträger ausschaut. Das sind einige Quadratzentimeter zu bestickendes Material und pro Quadratzentimeter sind es 49 Stiche.
Ja, jetzt kommt drauf vor, aber das ist der feine Stramin, ja.
Ja.
Genau, 7 mal 7. Also 7 Stiche.
Feiner Sand.
Feiner Sand. 49 und der Hosenträger ist so im Schnitt, sag jetzt einmal 6, 7, 8 Zentimeter breit, je nachdem. Und dann das Ganze nochmal mit 1,10 Meter, 1,20 Meter, je nachdem. Und dann noch das Zwischenteil, das ist die Matheaufgabe, bis zum nächsten Mal.
Also wer das jetzt ausgerechnet hat, kann uns gerne in den Kommentaren das Ergebnis schicken, ja. Und vielleicht gewinnt das richtige Ergebnis was.
Ja.
Ja, denn das Spannende ist ja, dass du also genauso wie du über die Tracht erzählen kannst, sehr lebhaft und von einem Thema dann relativ schnell auch dann in die Tiefe kommst, finde ich genauso das Faszinierende bei dir, weil du dich ja auch sehr intensiv mit der Ortsgeschichte beschäftigst und dann vor allem auch mit der Geschichte von den Häusern. Was ist die Historie zu dem Haus? Was ist darauf mal entstanden, beziehungsweise was sind so die Geschichten hinter den Fassaden?
Ja, das ist jetzt, sagen wir jetzt, nicht meine Kernkompetenz, aber mich interessiert es halt. Man ist auch schon ein paar Tage im Ort da, und schaut, jetzt ist das Haus wieder weg und da war doch der drin oder war das Geschäft drin oder von dem ist erzählt worden, den es schon lange nicht mehr gibt. Und das war ein guter Trachtler oder das war der Veteraner Vorstand oder so. Und dann sagt man, ja, wo hat denn der gewohnt? Und da interessiert man sich. Also man nimmt nicht bloß irgendwelche Vorfälle so wahr, sondern ich bin ja ein bisschen an mich hinterfragen. Wo war der oder wie ist das entstanden oder warum steht genau da und dort ein altes Bauernhaus, wo sonst ja vielleicht irgendwie nicht so viel war. Und da gibt eins das andere. Oder der Hausname, wo kommt der Hausname her? Das interessiert mich halt dann oft einmal. Aber das ist eher so ein, ja, Hintergrundwissen, was eben da dazugehört.
Du sagst gerade Hausname. Jetzt hol doch mal die Menschen, die uns zuhören, ab, was es mit dem Hausnamen auf sich hat.
Ja, wer das jetzt nicht so weiß, in anderen Landstrichen heißt es Hofname, da kann man sich vielleicht eher vorstellen. Also bei uns heißt man es Hausname. Und da ja sehr oft die Familiennamensgleichheit ist, und da muss ich dazu sagen, es kommt nicht bloß durch böse Wort Inzucht, sondern einfach, weil der Name sehr gebräuchlich war, auch wenn die Leute oft gar nicht verwandt waren. Und um das zu differenzieren, weil ich sage es jetzt einmal in Garmisch, ich weiß nicht wie viel, Ostler Johann oder in Partenkirchen Grasiger Anton oder irgend sowas gegeben hat. Und dann hat man die einfach unterscheiden müssen, weil wenn du anfängst, ja der Junge, der Alte oder der Ding, dann bist du irgendwann einmal nicht gekommen. Kennst du nicht mehr aus. Dann kommt eben der Hausname dazu, eben der Hofname von dem Haus, wo sie raus sind. Und dann weiß man schon eher, wer das ist. Aber das ist halt ein bisschen im Gebrauch, ein bisschen eine verreckte Sache, wie man es bei uns sagt, weil... Also ich habe es ja schon mal erzählt, es gibt einen Namen in Partenkirchen, der hat, ich komme ja wieder auf Anekdoten, die haben gleichen Familiennamen, gleichen Vornamen und den gleichen Hausnamen gehabt, weil eben kinderreich und so wieder. Und dann kommt immer noch ein Spitzname dazu. Oft ja. Irgendwie der Name von der Mutter oder irgendeine andere Begebenheit, also oder na so Hausname. Verlängerungen, also, und da gibt es Bader Kurch nicht, der lebt leider nicht mehr. Das war der Hurderer Warstel Toni, weil der war vom Hurderer Warstel Toni, ja, und so. Und dann vielleicht gibt es da noch, weißt du, der junge Hurderer Warstel Toni oder sowas in der Richtung, da gibt es dann so verrückte Sachen, oder dass zwei Brüder eigentlich mit einem anderen Hausnamen geführt werden bei den Leuten, weil der eine hat einen Namen von seinem Vater, der andere vielleicht so von seinem Opa, aber die zwei Familien haben zusammengeheiratet, aber man weiß, so geläufig in der Zunge ist, wird der Hausname vom Opa dem einen Sohn zugesprochen und der vom Papa dem anderen Sohn zugesprochen.
Okay.
Also das ist ganz witzig.
Also es dient der
Identifikation.
Das war das Wort, gell? Ich hätte jetzt sagen wollen, Unterscheidung.
Ja, ja.
Was ja wahrscheinlich in vielen Regionen so der Fall ist, dass vielleicht der Hausname das nicht ist. Allerdings der Spitzname vom Vater an den Sohn oder sowas zum
Beispiel. Ja, das gibt es ganz oft. Also es gibt viele Hausnamen, sind auch in der historische Spitzname gewesen, jetzt auf körperliche Merkmale oder irgendwas anderes oder besondere Begebenheit. Also es hat sogar in Garmisch hat es einen gegeben, der hat geheiratet, war aus Fränkischen. Und der hat dann den Spitznamen übernommen gekriegt, weil der war Fuhrmann und der hat ein Ross gehabt und es hat einen bestimmten Namen gehabt und das ist dann der Name von dem Ross ist bei dem auf dem Hausnamen.
Okay.
Also ganz witzig, gell? Und ja, also das gibt's ganz oft. Und dann gibt's Leute, die nennen dann die heißt dann der Junge sowieso und wissen gar nicht, wo das herkommt, wo man den Papa da so geheißen hat, weil er halt in der Jugend mal irgendwie irgendwas Besonderes gemacht hat oder so.
Ja, das mit den Hausnamen war in meiner Anfangszeit für mich das echt erst verwirrend und ich habe mich gar nicht auskennt, weil ich die Menschen mit mit ihrem Schreibnamen
Schreibname, ja.
Kannte. Und dann, wir hatten ja viel mit damals mit dem Streckendienst oder mit den Verschönerinnen vom Bauhof zu tun. Die haben mir dann was erzählt mit dem Hausnamen. Ich überhaupt nicht gewusst, von wem sie reden.
Naja, da gibt's ja wirklich den Fragesatz, den obligatorischen. Da gibt's ja die berühmten bei uns in Garmisch. Wem kehrst? Hast du es auch schon mal gehört?
Also, ja.
Also, wer ist, aus welcher Familie kommst du? Und dann gibt's den Fragen, wie schreibst du eigentlich? Wie schreibst du eigentlich? Also, da ist die Frage nach dem Schreibnamen, also nach dem bürgerlichen Namen, darf man sagen. Und ich habe wirklich, es gibt auch Familie, die, da habe ich mir wirklich nicht gewusst, wie sie die schreiben. Also wie die geheißen haben. Das hat man immer so gesagt und da habe ich es mir wirklich nicht gewusst.
Ja, was antwortest du, wenn ich dich frage, wem herrscht jetzt du?
Das gibt ja Böse, die sagen Papa und Mama. Aber bei mich fragt eigentlich fast keiner mehr. Weil mein Papa ist ja ziemlich bekannt. Das kann ich ja sagen, der Rufkari, wie man bei uns sagt, weil ich bin ja der Ruf Christian. Der Ruf Karin, mein Papa, ja, Gott sei Dank haben wir noch. Und ja, bekannt als, weiß ich, der Schützenhauptmann, ehemaliger Sanitäter, Sanitätskolonie, Leiter und hat auch viel gemacht. Trachtler ewig schon und auch so, genau.
Ja, wie du dich schreibst,
ist da ja... Da heißt dann, bist du vom Ruf, Karin? Aber das ist natürlich schon 40 Jahre her, dass jemand sowas gefragt hat.
Naja, so wie du dich schreibst, also das ist relativ einfach mit den drei Buchstaben.
Ja, ja, ja.
Wenig verkehrt machen.
Ja.
Jetzt haben wir im Grunde dein riesengroßes Thema ja, Trachtenverein und auch dieses Wissenshobby, die Geschichte der Trachten, alles, was dazugehört, so dann die ganzen ja Historie, so wer hängt mit wem oder wie hängt was miteinander zusammen. Das nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch, aber es ist ja nicht so, dass du noch mehr Zeit zur Verfügung hättest für ja, was ja naheliegend ist, war ja dann Schauspieler. Du hast ja als kleiner Bursche geschauspielert. Dann warst du bei einer, was war das für eine Fernsehproduktion? Da warst du
bei Föhnlage
bei dabei. Föhnlage warst du bei mit dabei.
Heimatkrimi.
Theater hast mitgespielt. Wie bringst du das noch alles unter deinen Hut?
Naja, unter meinen Hut eben. Ich habe mir auch noch mehrere Hüte.
Ah, okay.
Ja, also es, ja, irgendwie war das einfach dieses hungrig sein nach vielen Aktivitäten oder nach viele Interessen einfach oder ja, das hat sich so ergeben. Ja, mein, sagen wir mal, das Privatleben hat sich schon viel in die Hobbys, Interessen und im Ehrenamt abgespielt. Also Hut ab meiner Frau, was da alles mitgemacht hat und ja, daheim ist man da nicht viel.
Ja, es gibt ja viele Sachen, da ist deine Frau mit dabei.
Ja, ja, das ist und eigentlich ganz schön, ja. Meine Frau kenne ich eigentlich auch ein bisschen vom Tanzen her, die hat Volksmusik gemacht, hat gespielt, tanzt und ist auch jetzt beim der historischen Gruppe dabei. Ja, das, also beim Volkstrachtenverein dabei, das passt so ganz gut zusammen.
Ja, das Theater, hast du dir das irgendwie selber beibracht oder warst du da in so einer Theatergruppe oder bist du da auch über einen Verein mit reingewachsen? Das
waren eigentlich verschiedene Sachen. Also als Kind hat man halt da, was heißt, im Kindergarten, in der Schule ist oft einmal was gewesen. Der Volkstrachtenverein hat ja jedes Jahr seinen Trachtenball, da hat man dann schon wie Einakter oder so Kuriositäten gespielt. Das weiß man jeder, es gibt ja die beim Trachtenball. Und eigentlich der Startpunkt mit ein bisschen mehrer war dann das Krippenspiel vom die Werdenfelser Krippenfreunde zum 50-jährigen Jubiläum 1982. Und da habe ich dann bei dem Krippenspiel vom ehemaligen Schnittschuldirektor Blümel in Original Werdenfelser Mundart, damals hat der Andreas Baumann, der leider schon verstorben ist, hat dann die Spielleitung gemacht, Remwerke, wie gesagt, die haben dann eben viele Leute gebraucht für dieses Original Werdenfelser Krippenspiel zu machen. Da waren über 40 Leute und da habe ich den bösen Hausknecht spielen dürfen. Und das war so ein bisschen ein Startpunkt für das Ganze. Ja. Das haben wir dann 5-Jahres-Mythos wiederholt. Am Anfang haben wir es noch gleich mal jährlich wiederholt und da hat sich so eine Theatergruppe gebildet und auch eine Freundschaft, die gibt es noch bis heute. Und später haben wir dann noch, ja, das Vierileiten gemacht. Das war, ist auch ein historischer Stoff, eben aus Partenkirchen. Und, aber zwischendrin, ja, ist dann einmal in Greiner wieder losgegangen. Die haben auch das Bauerntheater wiederbelebt. Da bin ich dann auch kurzfristig dazugekommen, weil es lauter junge Leute war. Da haben sie einen alten Bauern gebracht. Und da bin ich auch lang dabei gewesen, bin heute noch dabei, aber jetzt nicht mehr so aktiv. Ja, wie gesagt, der Trachtenverein hat mich da ein bisschen, bin ziemlich in Beschlag genommen. Und ja, und das kleine Theater, darf ich natürlich nicht vergessen, die haben mich da, sind auch mal auf mich aufmerksam geworden. Aber wie gesagt, gerade ein bisschen zurückgefahren ist alles, leider auch durch die Situation und natürlich auch durch mich, weil, wie gesagt, der Trachtenverein, da muss man ein bisschen flexibler sein, da kann jeden Tag auf Deutsch gesagt irgendwas passieren. Das war mir dann ein bisschen in der Fülle ein bisschen zu viel. Aber werde ich wieder hoffentlich irgendwo einen Einstieg finden.
Also das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir viele Jahre Arbeitskollegen waren, bis du deinen Job verändert hast oder gewechselt hast. Und dass die Bühne, sei es egal wo, das Entertainen beziehungsweise die Menschen zu unterhalten, das liegt dir schon auch sehr im Naturell.
Ja.
Also du hast ja Freude dran, beziehungsweise irgendwie. Du steigerst dich hier dann rein und dann mit unserem auch noch gemeinsamen oder von dir früheren gemeinsamen Arbeitskollegen habt ihr euch ja dann sehr gut rein, also sehr gut gegenseitig ergänzt und dann ganz stark reingesteigert.
Darf ich natürlich nicht vergessen, man hat ja, ich habe ja jahrelang dienstlich auch das betreuen dürfen mit dem Theatersommer und dann Kultursommer. Das waren ja insgesamt, glaube ich, 15 Jahre. Und da habe ich auch mitspielen dürfen. Freiluftaufführung, große Freiluftaufführung 2002 im Kurpark und dann diverse Stücke danach. Ludwig Thoma, zweimal und ja, waren wirklich schöne Sachen. Da haben wir auch viel gelernt, weil da mit, wie man immer so sagt, mit Profis arbeiten, da merkt man dann, wie weit man eigentlich da weg ist, manchmal, oder was man da lernen kann. Jedermann war eigentlich so das größte Fass in Partenkirchen, das war sehr, sehr toll. Hat man wirklich gelernt, was da los ist auf der Bühne, wenn es pressiert. War wirklich gut, ja. Und wie gesagt, ich mach's gern, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Und Leute unterhalten, ja. Ja, wenn ich irgendwo bin, dann mag ich schon auch nicht bloß in den Torten sitzen. Ich mag schon in der ersten Reihe hocken. Da muss man sich jetzt ganz ehrlich zugeben. David, gib mir ein Bier.
Ja, gerne doch.
Also, Dankeschön für die Einladung übrigens, gell?
Du, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir es endlich mal geschafft haben. Ja. Ja, mit wem hast du da auf der Bühne zusammengespielt oder was sind so Unterschiede zu dem, wo du, also was, ohne jetzt abfällig zu sein oder abwertend zu äußern, dass jetzt zu den normalen Theatern, mit dem du dich so auseinandergesetzt hast und dann kommt ein Profi dazu, was hast du da noch lernen können, beziehungsweise wo gab es da so die größten Unterschiede?
Ja, gut, man merkt natürlich die Disziplin, die oft schwierig ist, gerade wenn man nebenbei in der Arbeit geht, also sprich in Richtung Text lernen oder Text präsent haben, also irgendwie, dass der Text sitzen muss, bevor probt wird. Also ich möchte jetzt da nicht mache aus meinem Herzen keine Mördergrube und sag, ich habe da immer einen Text kennen bei denen. Nein, stimmt nicht, aber ist eine wichtige Sache. Und dann, wie man im Fach sagt, auf Anschluss arbeiten. Das heißt, wenn der Satz gesprochen ist, muss der nächste kommen. Da gibt kein A und zuerst den anderen anschauen oder sonst was. Eben wie die Regie das auch vorgibt, dass man das einfach durchzieht. Man geht's durch. Es wird ein, zwei Mal angeprobt oder geschrieben und dann laufen die Proben, das Ganze zu verbessern. Und das ist halt sowas, was jetzt, es sind halt Profis. Wenn du halt in einem Bauerntheater oder was einstudierst, dann sind da verschiedene Leute, die alle gestresst von der Arbeit haben können und auf Nacht um 8 Uhr eine Theaterprobe haben. Und dann erarbeitet man sich das gemeinsam. Aber wenn du halt das mit Profis machst, dann musst du ein bisschen anders arbeiten, weil die natürlich sagen, Probenarbeit, die passiert bei denen viel daheim. Also man muss den Text wirklich einmal schauen, dass man den lernt, hoffentlich, und dann bringen und dann wird das Spiel verbessert. Und das war interessant zum Sehen. Man hat geschaut, dass man es einigermaßen auch hinbringt. nicht immer so mit ganzem Erfolg, aber was zum Schluss auf der Bühne war, war dann hoffentlich einigermaßen.
Also das ganze Konzept des Kultursommers war ja darauf aufgebaut, dass es waren das 4 bis 6 Wochen, glaube ich, verschiedene Kulturprogramme gespielt wurden, vom großen Theater bis hin zu kleinen Lesungen im Bräustüberl beispielsweise, kann ich mich erinnern. Und das Theater, welches gespielt wurde, war mit Profischauspielern gepaart mit Volksschauspielern aus dem Ort.
Ja, stimmt schon. Ja.
Das war
hat da, sag jetzt mal, dürfen wir uns auch nicht alle mehr oder weniger dann geklappt. Hat viele Parameter gehabt, warum es zum Teil dann nicht mehr so war. Es hat natürlich auch welche gegeben, die haben sich ja dann zum, sagen wir mal, Halbprofi oder es gibt ja Leute, wissen wir alle, die waren da immer dabei. Nehmen wir es mal einen Weinberger Toni, um einen Namen zu nennen. Also der ist ja, konnte jederzeit irgendwo auf Bühnen auftreten. Und das sollte jetzt aber nicht allein der Name gefallen sein, aber der fällt mir halt gerade ein. Und sie haben schon immer ein bisschen auf den Grundstock von den Profis zurückgegriffen. Ja, klar, die haben natürlich auch ihre Anstellung und ihr Gehalt gekriegt und haben auch dafür was bringen müssen. Also, aber wir haben schon gute Leute bei uns da. Gerade das ganze Partenkirchener Bauerntheater und so, die sind natürlich fit, haben ja zum Teil 2 Mal in der Woche gespielt. Welche vom Granerer Bauerntheater, natürlich das kleine Theater habe ich alles schon genannt. Und wirklich, da waren und natürlich auch Creme Frech und ja, ist alles eingebaut worden, aber wie gesagt, überall hat es halt immer gemenschelt. Und da ist halt das alles manchmal nicht so rund gelaufen, aber von der Qualität, was da in Ort reingekommen ist, mit Theaterspulen, mit drauf arbeiten, auch die glorreichen 7, möchte ich jetzt unbedingt erwähnen. Das heißt, sie haben immer junge Leute gehabt, 7 junge Leute, die haben sich in die verschiedenen Facetten vom Theater einbringen können, also in Regie, Mitarbeit, mit der Bühne, mit also diese verschiedensten Sachen, Regieassistenz, Kostüm, Ton oder Lichttechnik oder sowas, haben sie die glorreichen 7 gehabt. Und das hat viele junge Leute inspiriert in die Richtung. Und wir haben ja einige junge Leute wirklich, die heute auf die Bühnen oder hinter die Bühne sind, aus der Zeit, wo die den Beruf ergriffen haben. Und das ist natürlich schon Vitaminspritzen für die Kulturszene da.
Also es war dann damals, waren das wie so eine Art Praktikum, um mal das, wenn sich einer für das Thema interessiert oder schon ein Stück weit mal was mitgemacht hat, dann mal unter Realitätsbedingungen das Ganze nochmal zu nicht durchzuspielen, sondern mitzuarbeiten, Teil des Ganzen, der ganzen Inszenierung zu sein, um dann für sich auch letzten Endes festzustellen, taugt mir das, will ich das weiterverfolgen oder ist mir das vielleicht doch ein bisschen zu viel, wenn mich das dann richtig mal aufsagt.
Stimmt schon, wir haben ja so in dem Bereich von, sagen wir jetzt mal allgemein darstellen, die Kunst, Theater, auch wieder Historie, haben wir ja früher am Gymnasium eben Schultheater oder eine Gruppe gehabt, die am Gymnasium in der Aula gespielt hat, Schminkkasten und so weiter, von denen ja viele Leute rauskommen, die wir heute halt alle kennen. Also die in Garmisch in die Schule gegangen sind und heute zum Teil Funk und Fernsehen sind, die waren da alle dort, das hat es dann nicht mehr so gegeben und das ist eigentlich schade. Also das war für mich ein bisschen ein Bildungsauftrag, gerade weiterbildende Schulen, dass sie da mal was machen, aber das hat einmal, wie gesagt, lange Jahre jetzt der Kultursommer da ein bisschen mit aufgenommen.
Ja. Also an alle, die zuhören, die da irgendwo in Positionen sind, die das vielleicht beeinflussen können, egal wo, gebt euch einen Ruck, habt den Mut, das zu machen. Es ist wichtig, dass junge Leute begeistert werden für das,
ja,
für
wir
das
haben,
Thema Kultur.
Wir haben Orte im Landkreis, also es kann man ja reden, ist ja kein Problem, so was Oberammergau abliefert. Jeder kennt die Person, aber dass man die Schauspieler oder die Darsteller, nennen wir sie immer Darsteller, das ist immer lieber das Wort, nach 10 Jahren nicht irgendwo aus dem Hut ziehen kann, oder die Sänger oder die Musiker, sondern da gehört einfach von von der ganzen, die ganze Kulturgeschichte von der Jugend, sag ich jetzt mal, schon ein bisschen aufgebaut und dann ein bisschen rausgezogen, mei, der kann jetzt das oder der kann jetzt das. Also, gibt da einige Orte als Beispiel, nicht bloß bei uns, wie Riedering zum Beispiel, sagt jetzt viele Leute nichts, aber die ganze Familie Brückner kommt von Riedering. Die haben dort ein Weihnachtsspiel, die haben immer geeifert mit Salzburg, ist ja nicht weit weg, und haben angeblich auch das ältere Weihnachtsspiel, aber da hat es einfach geheißen, der Ort halt zusammen, und da hat es einfach geheißen, was kannst du, es muss ja nicht jeder super Instrument spielen können oder super Schauspieler werden, aber im Hintergrund mithelfen, und da haben sie ganz viel entwickelt, wenn man ein bisschen was fordert oder ein bisschen auch was anbietet und nicht nur konsumiert, und das ist eigentlich das Wort. Nicht bloß sagen, heute geh ins Theater, heute ist übrigens Netz. Und das meiste Erfolg oder das Schönste ist einfach auch, von die Leute führt Leute. Und da man jetzt im Ort. Und das ist halt auch schön. Und da haben die beide Parteien Spaß.
Das ist richtig. Und das ist aber auch wieder eine Frage, glaube ich, wie das gefordert und gefördert wird.
Dass die Plattformen geben und so,
dass ja. Das ist ja ist es Verantwortung übernehmen. Und ich will jetzt nicht diese gesellschaftskritische, Büchse öffnen. Ich weiß es selber aus meiner Vergangenheit. Ich war auch in vielen Vereinen aktiv. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. Also ich glaube, das meiste, was ich so an Grundprinzipien, Grundabläufen oder so gelernt habe, das kann ich auf die Vereinsarbeit mit zurückführen. Das bedeutet allerdings auch etwas Einschränkung in deinem Tun. Du bist irgendwie gebunden, du hast eine Verpflichtung gegenüber der Truppe, dem Verein, oder wenn du vielleicht noch zur Aufführung kommst, hast du eine Verpflichtung gegenüber den Zuschauern, die gegebenenfalls dafür noch Eintritt zahlen. Das passt manchmal, glaube ich, nicht so in diese Entwicklung, dass jeder auf sich mehr schaut und nicht mehr bereit ist, da Einbußen anzunehmen, die aber woanders wieder einen Mehrwert geben.
Ja, man kann das alles nicht herzaubern. Das ist schon klar, und das ist, sag jetzt einmal, hört man viel, sag jetzt einmal, wenn was die Politik oder was betrifft, sagen wir, da machen sie eigentlich einfach die Leute gut, die einfach in der Familie oder in die Vereine oder irgendwo schon ein bisschen was mitgekriegt haben. Du weißt ja selber, wir haben ja gemeinsam eine Kollegin gehabt, die hat da drin 8 Stunden gearbeitet und dann ist sie noch zur elterlichen Berghütte gefahren, eine halbe Stunde mit dem Auto, dann hat sie nur 2 Stunden bedient, aber die war dann schon auf dem Posten, auch wenn wir dienstlich was gehabt haben, weil sie einfach gewusst hat, wo sie hinlangen muss oder was das Leben spürt. Und so ist es auch mit den Vereinen, Senior aus dem Bereich, den man, ja, du weißt ja selber, ich bin ja seit der Kindheit auch beim Roten Kreuz, also bei der Sanitätskolonie Garmisch vorher, beim Jugenddruckkreuz. Und da haben wir einmal über das geredet, ja, sage ich, mei, Trachtenverein, Vorstand und so, mei, sage ich, wie sich das alles so da gibt. Und dann hat der gesagt, ja, natürlich aufs Rote Kreuz gesprochen, sagt er, wer da rauskommt bei uns im Roten Kreuz, der kann alles. Und hat aber damit gemeint, dass wenn man da wirklich, also gerade als Sanitäter mit offenem Auge oder offenem Ohr und allen Sinnen am Menschen ist, weil man muss ja sofort oft Lagen auf die Schnelle erkennen, ist natürlich, Gott, das kann jetzt ein Fußballer auch, aber er muss halt irgendwo mal gefordert sein, oder ein Eishockeyspieler, aber er muss halt irgendwo mal gefordert sein, und wie gesagt, da gehört schon ein bisschen soziales Engagement dazu, dass man auch sowas dann vielleicht machen kann.
Okay. Gibt's denn irgendwas, was du dir, oder wo du denkst, das mag ich gerne nochmal machen, oder da würde ich mich gerne nochmal irgendwie mit einbringen? Also wir haben jetzt das ganze Thema Volkstrachtenverein, wir haben das Kulturthema, jetzt hast du gerade noch am Rand erwähnt, dass du beim Roten Kreuz noch aktiv bist. Landsknechte gibt's auch noch, die dich noch sehr, sehr beanspruchen, wo du vor einigen Jahren, glaube ich, auch ein völlig neues Feld für dich erschlossen hast. Mhm. Nochmal viel weiter zurück als die Geschichte des Volkstrachtenvereines.
Ja, Landsknecht kann man schnell anschneiden. Das war eigentlich Salauni. Die Kameraden ja zum Teil, wo man schon kennt hat, und Arbeitskollegen, und da ist man da halt mal hingefahren, hat ja jeder kennt, irgendwie so Kaltenberg und auch schön, und als Kind, wer hat da nicht, also wir haben nicht Cowboy gespielt, wir haben Ritter gespielt, glaube ich, spielt man Ritter.
Ja, ist ja, genau.
Und dann hat man das also mal gesehen, wir werden ja immer als Ritter betitelt. Das kann man jetzt auch nur auslegen, dass wir eben keine sind, sondern diejenigen waren, die gegen Ritter gekämpft haben, aber ist ein bisschen schwierig. Ja, und dann hat sich das Ganze, eben das historische Hobby, einfach da ein bisschen hinbegeben. Und ich mag das total gern, das ist eine total nette Gemeinschaft. Mich interessiert auch die historischen Gewandungen und so weiter. Und da hat man ja viele Gleichaltrige getroffen. Das ist ja immer ein bisschen im Leben, wenn man gerade in aktive Vereine ist, das Rote Kreuz zum Beispiel oder andere sind bei der Feuerwehr. Und dann kommt irgendwann mal so ein Alter, wo so ein bisschen die Jungen nachkommen, wo man sagt, ja, das ist bei der Tracht da, du bist halt jetzt nicht mehr so jung, dass du im aktiven Haufen bist. Und das hat sich jetzt bei den Landsknechten so ein bisschen in der gleichaltrigen Schiene entwickelt. Und ja, gemütlich ist natürlich, wer sitzt nicht gerne auf Nacht am Lagerfeuer oder wenn es gern tut, ein bisschen kämpfen, das mit dem Gewand, ja. Was ich noch mal machen möchte, also eigentlich habe ich es ein bisschen bedauert, natürlich, was soll ich noch machen, das Musikalische da, das war jetzt, da bin ich jetzt nicht so ganz hingekommen, das Musikalische. Also
Instrument zum Spielen.
Außer Maschkara, da, wenn man irgendwie irgendwo draufhauen kann, was Rhythmus macht, das probiere ich auch wieder. David hält sich die Hände vor das Gesicht.
Ja, weißt, warum ich mir die Hände vor das Gesicht halte? Weil wir dieses Riesenthema Maschkara überhaupt
ja, nicht gibt's ja gesprochen nur. Haben. Also ich schaue da gern zu bei den Maschkara und so, gell? Und da einmal im Jahr gehe ich mit.
Einmal im Jahr,
Maschkara
einmal.
Ist kein öffentliches Thema. ja, genau.
Also deswegen war die Hand.
Ich habe schon mal Larven geschnitzt, genau.
Ach, ja.
Genau. Schau das gern an, ja.
Ja, wenn ich in der Wirtschaft hocke, dann schau ich
ja,
mir das
ja, gerne an. Maschkara gehört natürlich bei uns zur Kultur dazu. Und ja,
ich glaube,
brauchen wir jetzt nicht mehr ausführen, das kann sich jetzt jeder zwischen die Zeilen denken.
Ich glaube, das ganze Thema Maschkara, was das auf sich hat, da können wir nochmal eine extra Folge machen, weil wir
machen wir Vorsenachtssendung.
Vorsenachtssendung. Aber ja. Vorher machen wir noch eine andere große Sendung.
Aber ja, da hast du schon mal was gesagt.
Muss ich jetzt ich schaue gerade mal auf die Zeit. Wir sind ganz schön weit davon gerannt.
Ja.
Oder wir sind jetzt schon am Ende im Grunde.
Oh.
Es fällt mir schwer, jetzt dir so irgendwie abrupt das Gespräch zu beenden, was auch nicht ganz abrupt ist, weil eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, zu welcher Zeit, also in welchem Jahrzehnt oder in welchem Jahrhundert du gerne mal für 2 bis 4 Wochen in Garmisch-Partenkirchen leben würdest, wann wäre das bei dir?
Das ist schwierig. Aber ich glaube, es war schon, also natürlich vom Hobby da, also die Zeit im Mittelalter, da bin ich ganz ehrlich, die ist grausam und schür und unbequem gewesen. Also das ist, wenn man das noch hochstilisiert und sagt, das war schön, das ist ein Schmarrn. Aber so in der Zeit, wie man sagt, vielleicht ist es da, wie man sagt, im Bayerischen Amtsgericht, eigentlich eines der Lieblingsbauern, der die Welt noch in Ordnung war, die Menschen waren sitzsam, das Bier war dunkel und so weiter. Der regiert hat der Kronprinz, also in der späten Königreich Bayern, ich glaube, da darf ich schon ein bisschen hinpassen.
Das ganz spontan, ja.
Ja, aber die schlimmsten Verfehlungen waren, ein junges Mädchen zu verführen, vielleicht zu viel Bier trinken. Der Amtsrichter hat keinen auf die Guillotine geführt.
Das würde uns auch eine gewisse Sicherheit geben, gerade das Letztere mit dem Bier.
Ja.
Ja, Christian, du, ich sage vielen Dank für das Gespräch und diesen kleinen, ja, das war ein wilder Ritt durch die Historie und durch verschiedene Geschichten. Ich fand es sehr, sehr schön und kurzweilig, wie im Grunde jedes Gespräch mit dir. Du bist natürlich eingeladen zur Vorsenachtssitzung.
Prunksitzung.
Zur Prunksitzung zum Thema Maschkara, was da die anderen so machen. Ja, ich sage einfach nochmal vielen Dank. Wünsche dir alles Gute. Mai war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem hoffe ich für alle Menschen, die uns außerhalb vom Werdenfelser Land hören, ihr habt den Christian verstanden. Falls nicht, dann schreibt mir einfach, es gibt eine Übersetzung ganz persönlich von mir. Passt auf euch auf, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.